Rachel begann, vor Michael und Corky ihre Theorie für den erhöhten Wasserstoffionengehalt in der Schmelzrinde auszubreiten. Die NASA hat einen Triebwerkprüfstand in Plumbrook Station. Rachel war über sich selbst erstaunt, denn Geheiminformationen hatte sie noch nie preisgegeben. Vor 2 Jahren habe ich Berichte über ein dort erprobtes neues Wasserstofftriebwerk der NASA zusammengefasst. Corky blickte argwöhnisch. Die Triebwerke gibt es nur auf dem Papier. Sie laufen mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff und die gefrieren im Weltraum, sodass die Triebwerke für die NASA wertlos sind. Man hat dieses Problem gelöst, indem man den Wasserstoff in einem halbgefrorenen, matschähnlichen Zustand hält. Dieser sogenannte Slush-Wasserstoff hat eine sehr saubere Verbrennung. Das Antriebssystem hat gute Aussichten, für die Mars-Missionen der NASA verwendet zu werden. Corky schaute verblüfft rein. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn man einen großen Gesteinsbrocken in den Abgasstrahl von einem solchen Slush-Wasserstofftriebwerk stellen würde, könnte man vermutlich eine schöne Schmelzrinde herstellen, erklärte Rachel. Also nun lassen Sie mal gut sein. Sind wir jetzt schon wieder dabei, uns einen falschen Meteoriten zu basteln? Tollen schien der Gedanke zu gefallen. Ich halte die Idee gar nicht für abwegig. Der Aufbau wäre so, als würde man einen Gesteinsbrocken und ein startendes Space Shuttle auf den Starttisch legen.
Oh Gott, ich bin in einem Flugzeug voller Narren, stöhnte Corky.
Corky, sagte Tollent. An sich müsste doch ein Stein, der in einem Abgasstrahl steht, die gleichen Verbrennungsmerkmale aufweisen wie ein Stein, der durch die Atmosphäre gestürzt ist, oder nicht? Er hätte die gleiche gerichtete Rillenbildung und die gleichen Fließmerkmale des geschmolzenen Materials. Und Rachels sauber verbrennender Wasserstoff würde keinerlei chemische Rückstände hinterlassen. Nur Wasserstoff und einen erhöhten Gehalt an Wasserstoffionen. Rachel nickte. Man braucht nur einen alten Steinbrocken mit Fossilien, verbrennt ihn mit dem entsprechenden Abgasstrahl und platziert ihn im Eis. Schon ist der Meteorit fertig.
Für Touristen vielleicht, sagte Corky. Aber nicht für einen Wissenschaftler. Ihr habt immer noch nicht die Chondrin erklärt.
Sie haben gesagt, dass Chondrin sich durch plötzliche Erhitzungs- und Abkühlungsprozesse im Weltraum bilden, nicht wahr? Corky seufzte.
Chondrin bilden sich, wenn ein weltraumkalter Stein schlagartig auf eine Temperatur von etwa 1550 Grad Celsius gebracht wird. Dann muss er extrem schnell wieder abkühlen, wobei die Schmelzeinschlüsse zu Chondrin aushärten.
Und diesen Prozess kann es nicht auf der Erde geben? Fragte Tollent.
Wir haben es hier mit nuklearen Hitzegraden und Temperaturen um den absoluten Nullpunkt zu tun. Diese Extreme gibt es auf der Erde nicht.
Nicht in der Natur, aber sie könnten künstlich herbeigeführt worden sein, warf Rachel ein. Der Brocken könnte doch mit einem Wasserstoffabgasstrahl erhitzt und dann in einer Tiefstemperaturkühlanlage, in einem Kyrostaten, schlagartig abgekühlt worden sein. Corky schwenkte die Gesteinsprobe.
Künstliche Chondrin? Das Alter dieser Chondrin ist eindeutig auf 190 Millionen Jahre datiert. Und meines Wissens hat es zu der Zeit noch keine Wasserstofftriebwerke und keine Kyrostaten gegeben.
Man hat mich erwischt, dachte Chris Harper. Der Gedanke an eine Gefängniszelle jagte ihm einen kalten Schauer über den Rücken. Während er Gabrielle in sein Büro zurückbegleitete, steigerte sich der Hass auf seinen Chef. Nicht nur, dass Ekstrom von Harper die fälschliche Behauptung erpresst hatte, die POTS-Software wieder in Gang gebracht zu haben. Er hatte auch noch ein Sicherheitsnetz gesponnen für den Fall, dass Harper kalte Füße bekam und abspringen wollte. Beweismaterial für Unterschlagungen, dachte Harper, sehr schlau eingefädelt. Wer würde denn einem der Unterschlagung beschuldigten Mann glauben, der den größten Moment in der Geschichte der NASA madig machen will? Harper hatte erlebt, was Ekstrom sich alles einfallen ließ, um die amerikanische Weltraumbehörde über Wasser zu halten. Harper begab sich hinter seinen Schreibtisch und Gabrielle setzte sich auf einen Stuhl. Sie schaute Harper mitfühlend an. »Mr. Harper, wenn Sie den Direktor der NASA zum Feind haben, brauchen Sie einen mächtigen Verbündeten. Zurzeit dürfte es wohl, außer Senator Sexton, niemanden geben, der sich hinter Sie stellt.« Lassen Sie uns mit der Geschichte mit der POTS-Software anfangen. Was ist damals geschehen? Harper seufzte. Der Abschuss von POTS lief glatt, dann aber versagte die Analyse-Software zur Erkennung von Dichteabweichungen. Weil ich bei der Programmierung Mist gebaut hatte, war der ganze Satellit im Grunde wertlos. Zudem standen die Wahlen vor der Tür und Senator Sexton hakte auf der Nase herum. Zu einem ungünstigeren Zeitpunkt hätte es nicht passieren können.
Ekstrom war außer sich vor Wut. Ich habe ihm gesagt, ich könnte den Fehler bei der nächsten Shuttle-Mission beheben. Aber Ekstrom hat mich bis auf Weiteres beurlaubt. Im Prinzip war es ein Rausschmiss. Das war vor ein paar Monaten. Und dann tauchten sie auf einmal im Fernsehen auf mit der Erklärung, sie hätten eine Lösung gefunden, die das Problem umgeht. Harper sank in sich zusammen. Das war mein größter Fehler. Ekstrom hat mich zu sich bestellt und mir angetragen, bei einer Pressekonferenz zu verkünden, ich hätte eine Lösung für den Fehler im Potts-Computer gefunden. Wozu das Ganze dienen sollte, wollte er mir später erklären. Und sie haben ja gesagt. Ach was, ich habe mich geweigert. Aber eine Stunde darauf stand mein Chef bei mir auf der Matte, mit der Chefberaterin des Präsidenten. Was?